Man weiß, es würde schneller gehen, wenn man es anders macht, aber man hat keine Durchgriffsmacht auf die Mitarbeiter dort. Das ist sehr frustrierend, ne? Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, hey, wir müssen das irgendwie selber machen. Und der andere Punkt ist die Fehlertoleranz. Für einen Fulfillment-Dienstleister ist halt irgendwie um die 1% Fehlerquote ziemlich gut. Und für uns ist es halt eine Katastrophe.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Willkommen zur neuen Folge, in der ich Philipp Schreiber vom Unternehmen Crew bei mir zu Gast in der neuen Podcast-Ecke in meinem Büro begrüßen dürfte. Philipp ist Co-Founder und CEO von Crew, das Fotoboxen für Hochzeiten und alle anderen Events, wo man sowas brauchen kann, vermietet. Die Vermietung der Boxen an sich ist nichts Neues und gab es auch schon 2016, als sie Crew gegründet haben, am Markt. Aber die Wachstumsgeschichte und wie Crew beschlossen hat, die Produktion und Logistik selbst in die Hand zu nehmen, sowohl prozessseitig als auch softwaretechnisch, ist eine absolut spannende Sache. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie ohne logistischen Background beschlossen haben, nicht auf etablierte Softwareanbieter von Lagermanagementsystemen zu setzen, sondern selbst sich die Software zu programmieren. Philipp hat diesbezüglich auch den Blick seines Teams auf das Thema Vibe Coding geteilt und wie er dem Thema Automatisierung gegenübersteht. Das Gespräch war super spannend und Philipp mit seiner sympathischen Art war der perfekte Gast für die Einweihung des neuen, wie ich gern sag, Podcast-Platzals in meinem Büro. Genießt aber jetzt die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lieber Philipp, herzlich willkommen im Podcast und danke auch an deine Flexibilität, so kurz nach der Bits and Pretzels, nach dem Besuch heute, noch hierher zur Aufnahme zu kommen, ins jetzt langsam fertige Podcast-Studio von mir. Ja. Herzlichen Dank. Und damit dir auch die Umstellung jetzt nicht so schwer fällt, habe ich auch, wie gesagt, Brezen und ein Bier. Hallihallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich. Philipp, kurz zu dir. Du hast nach deinem Abi begonnen, in der Kommunikationsbranche zu arbeiten. Kann man so sagen?
Naja, ich bin tatsächlich die Antithese. Ich bin sogar Schulabbrecher.
Ah, okay, gut.
Ich habe in der 11. Klasse die Schule geschmissen und habe in der Computerspieleindustrie angefangen.
Okay, ja, ich habe es versucht zu recherchieren. Ja. Es war nicht so einfach.
Nee, ist es
man
nicht.
Findet andere Dinge über dich, aber das habe ich nicht so, diesen Übergang nicht gefunden. Ja. Aber du warst auf jeden Fall, hast 2013 gemeinsam mit Jochen Dolderer die Online-Marketing-Agentur Schreiber und Freunde gegründet, zu der dann auch ein Jahr später Oliver Grünberg dazugestoßen ist. Ich nenne die zwei ganz bewusst, weil mit den beiden hast du dann 2016 Crew gegründet, nachdem ihr, und so habe ich es aus einem Artikel herausgelesen, nicht mehr so richtig Lust auf intensive Kundenbetreuung hattet. Und mit Crew vertreibt ihr Fotoboxen für Hochzeiten, Events etc. Und das Spannende dabei ist, dass ihr nicht nur das Marketing selber macht, sondern auch eure eigene Logistik aufgebaut habt und inklusive der Entwicklung aller Systeme, WMS etc. pp. Eine ziemlich spannende Kiste, wie ich finde. Und da sowas ja auch irgendwie ein gewisses Risiko in sich birgt, ja, sowas aufzubauen, wer in dem Bereich unterwegs ist. Und vor allem, ihr seid ja eigentlich nicht aus der Branche. Also wirklich cool. Und es ist auch was, was euch von den Marktbegleitern oder von den Wettbewerbern differenziert. Dazu aber später. Jetzt geht's in die AB-Fragen.
Okay.
Durch die müssen alle hier im Podcast, die stelle ich ganz bewusst, es sind nur 5 Fragen rund um die Digitalisierung, damit die ZuhörerInnen deine Antworten später vielleicht auch anders einordnen oder für sich dann auch einordnen können. Du weißt, wie es funktioniert?
Mhm.
Okay, sehr gut. Dann starten wir. Bildung online oder offline?
Offline, Ich glaube, die Menschen brauchen den persönlichen Kontakt.
Okay. Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Menschliche Entscheidungsfindung, aber stark datenbasiert.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Das ist so ein leidiges Thema und eine schwere Frage. Grundsätzlich mehr Freiheiten für Unternehmen.
Okay. Achtung, jetzt wird es nochmal knifflig. Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Solange wir eine demokratische Regierung haben, weniger Datenschutz zum Schutz der Allgemeinheit, aber wenn sich das dreht, dann werde ich wahrscheinlich froh sein, wenn es andersrum ist. Ja.
Okay. Last but not least, Webmeetings oder persönliche Treffen?
Persönliche Treffen.
Und meine Frage, du hast es schon kurz erwähnt, menschliche Entscheidungsfindung, aber stark datenbasiert. Wieso eher menschliche Entscheidungsfindung?
Naja, ich bin einfach Freund auch von tatsächlich von Bauchentscheidungen. Auch wenn das andere Menschen nicht so sehen, aber ich habe ein ganz starkes Bauchgefühl und habe mich da bis jetzt nur zweimal nicht drauf verlassen, bin zweimal auf die Schnauze geflogen. Und tatsächlich deswegen habe ich immer so ein Gefühl, also ja, ich lasse mich gut vorbereiten und weg ab, aber am Ende muss dann halt die Bauchentscheidung passen.
Ich hatte übrigens eine Podcast-Folge mit der Julia Zugriegel vom Data Storytelling Lab, so heißt, und die hat auch gesagt, wir müssen das Bauchgefühl umarmen quasi. Mhm,
ja,
auch
unbedingt. Ja, unbedingt.
Dann hast du auch gesagt, mehr Freiheiten für Unternehmen.
Ja, mich nerven natürlich manche Sachen. Ich habe zum Beispiel gerade so ein Grußvideo aufnehmen wollen und habe dann gedacht, wie mache ich das am besten allein? Und ich muss ja irgendwie möchte die gute Kamera von meinem Telefon verwenden und nicht die Frontkamera dafür. Und dann habe ich gedacht, kein Problem, es gibt ja dieses iPhone-Mirroring. Und dann habe ich das öffnen wollen und dann habe ich festgestellt, es geht nicht, weil, und dann kommt natürlich die Meldung von Apple, die sind schlau, sagen ja, aufgrund von Regulierungsproblemen mit der EU können wir das Feature leider nicht anbieten. Natürlich ist das, glaube ich, Quatsch unterm Strich, weil die haben einfach nur keinen Bock, sich drum zu kümmern, weil sie könnten es ja auch entsprechend dem, wie heißt der DMA, Digital Market Act, könnten sie es, glaube ich, auch richtig machen, aber es ist ihnen halt zu aufwendig. Deswegen ist auf den ersten Blick, das war auch meine Antwort, auf den ersten Blick, mehr Freiheit, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz gut, was so passiert auf der Regulationsseite. Ne? Sonst hätten wir halt heute immer noch 8 verschiedene Kabelformate und nicht einfach nur schön USB-C, worüber ich sehr dankbar bin wiederum. Ja.
Tatsächlich, ich auch mittlerweile, finde ich super. Zum Thema Regulierung ist ja auch so ein Punkt, die nächste Frage, wo du dich dann für weniger Datenschutz entschieden hast zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit. Solange wir mit einer demokratischen Regierung zu tun haben.
Ja, lustige Story. Mir hat letztes Wochenende jemand erzählt, dem wurde in Stuttgart aus seiner Einfahrt ein Paket geklaut. Und er ist zur Polizei gegangen und er hat eine Überwachungskamera an seiner Klingel. Und dann hat der Polizist zu ihm ganz selbstbewusst gesagt, also wenn Sie Videomaterial oder ein Foto haben, wir kriegen den auf jeden Fall. Ist nur eine Frage der Zeit. Und da war er so ein bisschen skeptisch und hat gedacht, huch, die deutsche Polizei ist so selbstbewusst. Und tatsächlich so 2-3 Wochen später hat die Polizei ihn angerufen und hat gesagt, also wir haben ihn, wir haben ihr Paket, wir sind in die Wohnung rein, es war alles voll mit geklauten Paketen quasi. Und okay. Das ist natürlich mega geil, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt überlege, wie gesagt, wenn es halt irgendwie mal einen schlimmen Regimewechsel gibt, dann will ich halt nicht, dass die ganzen Videoaufnahmen und so weiter und so fort in der Hand von schlechten Menschen sind. Mhm. Ja, das ist halt, finde ich, diese ganz schwere Abwägung zu dem Thema.
Ja. Ist spannend, vor ein paar Jahren war ich in Hamburg und da wurde aus unserer Tiefgarage das Fahrrad gestohlen, meiner Frau, und da kam auch die Polizei und hat gesagt, denen ist das sowas von wurscht, die steigen ein in die Häuser, in die Tiefgaragen, selbst unvermummt, selbst ein Video Überwachungs, wir kriegen die so gut wie nie.
Ja? Interessant, ja, wie sie das geändert hat. Benutzt die baden-württembergische Polizei Palantir? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also können wir wahrscheinlich nachlesen einfach, ja. Aber
ja. Zumindest sie wollen es ja, ne?
Ja, genau.
So, und was ich gar nicht angesprochen habe, ist Offline-Bildung. Das hast du schon irgendwie so ein bisschen mitgenommen mit persönlichem Kontakt. Und jetzt persönliche Treffen anstatt Web-Meetings.
Ja, wir sehen uns ja jetzt gerade auch persönlich und es ist mir 100-mal lieber. Natürlich ist es ein Segen. Ich war jetzt 1,5 Jahre in den USA und klar, ich meine, ganz früher hätte man sich Faxe hin und her geschickt irgendwie und einmal die Woche mit der Familie telefoniert. Das war natürlich schon ein absoluter Segen. Ich konnte ab jeden Tag meine feste Videotelefoniezeit gehabt mit der Family. Dafür ist es fantastisch. Also ich war das erste halbe Jahr allein dort, muss man dazu sagen. Aber auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland. Aber wenn es möglich ist, finde ich persönlich immer besser. Es ist auch gut, sich einfach mal in den Arm zu nehmen. Also mal beim Hallo sagen, finde ich, das ist einfach was Schönes. Das gehört für mich dazu.
Ja, so, jetzt kommt aber noch ein Punkt, keine Frage, aber ein Punkt, Philipp, den ich vergessen habe bei deiner Vorstellung, beziehungsweise den ich auch bewusst nicht erwähnt habe. Du hast ja auch jahrelang in der Band, ich hoffe AOP, spricht man es richtig aus,
richtig.
Gespielt, deutscher Punkrock.
Ja.
2023 habt ihr eine Pause eingelegt oder gesagt, so, jetzt pausieren wir mal. Geht's dir schon ab und planst du ein Comeback?
Ja, wir werden auf jeden Fall wieder nächstes Jahr Konzerte spielen. Da stehen auch schon welche an. Nicht mehr ganz in der Intensität, wie wir es früher gemacht haben. Aber ja, wir machen auf jeden Fall wieder Musik. Ja,
sehr gut. Ja. Ja. Und ja, seid ihr auch stark politisches Zeichen, setzt ihr da immer wieder gegen rechts. Und ich glaube, das ist heutzutage auch, glaube ich, wichtig, dass da alle Stimmen erhoben werden.
Ja, das haben wir tatsächlich ja über Corona und mit den ganzen Nebenwirkungen, die da so passiert sind, haben wir das dann gemerkt, dass wir da einfach noch lauter werden müssen und ja, haben dadurch auch Fans verloren, aber das ist dann auch okay.
Ja. Ich finde es cool, ich habe auch heute schon reingehört in ein paar Songs.
Gut.
Ja. Ja, cool. So, jetzt aber zu Crew.
Ja.
Ich habe so flapsig dargestellt, ihr hattet irgendwie keinen Bock auf intensive Kundenbetreuung, ja, weshalb ihr Crew gegründet habt. War es tatsächlich so oder gab es auch andere Beweggründe für den Schritt?
Nee, das war wirklich so. Wir haben eigentlich schon die ganze Zeit nach einem Produkt gesucht oder nach Produkten, die wir neben der Agenturtätigkeit, so wie es ja viele Agenturen auch machen, dass sie irgendwie versuchen, ihr eigenes Produkt zu entwickeln. Da haben wir immer geschaut, weil wir immer gehofft haben, wir könnten irgendwie so ein passives Einkommen generieren. Also Sneak Peek, es ist kein passives Einkommen. Wir arbeiten sehr aktiv, ne? Aber wir haben uns da ganz viel angeschaut. Damals waren so WordPress-Themes, waren riesig groß. Da gab es Firmen, die haben im Monat irgendwie $1 Million Umsatz gemacht. Haben wir in die Richtung probiert, aber da waren wir viel zu spät dran und wahrscheinlich auch nicht gut genug. Und ja, dann kam der Jochen irgendwann zurück von der Hochzeit. Der hat als Hochzeits-DJ in der Zeit gearbeitet, weil wir da einfach noch nicht genug verdient haben, dass es so komplett gereicht hat. Und dann gesagt, hey, da gibt's Fotoboxen, die werden per Post verschickt. Und wir so, ah, interessant. Also ja, Olli und ich beide so, ja gut, Hochzeiten finden wir jetzt so semi-spannend. Wir sind zwar beide verheiratet, aber das war's dann irgendwie auch so. Ne? Und und dann haben wir uns das mal genauer angeschaut. Das heißt, der Jochen hat einfach eine Fotobox bestellt in unser Büro und wir haben uns die einfach mal angeschaut und haben gesagt, ja cool, eigentlich ist es schon ein cooles Ding, weil wir vereinen dadurch, das ist dann klar geworden, dass so Olli quasi seit er 12 ist, ein Hardware-Tüftler ist. Und das wusste ich bis dato gar nicht. Und dann hat er gesagt, ja, also das kriege ich schon hin, das zu bauen, so von der Hardware-Seite. Dann habe ich gesagt, gut, also die Software, die kriege ich hin. Und Jochen hat gesagt, ja gut, dann baue ich halt die Website und dann schauen wir halt mal so, ne? Also ja, und dann haben wir uns gesagt, wir machen mal einen Prototypen, den haben wir dann nach einer Woche gehabt. Also es war ohne Gehäuse, es war im Endeffekt ein Pappkarton mit einer Kamera drin und einem Display. Und es hat gut funktioniert. So, und dann haben wir gesagt, aber bevor wir das bauen, da wissen wir dann schon, das ist was anderes als nur mit unserer Arbeit, wir müssen ja auch Sachen kaufen, müssen wir das halt erstmal testen. So, und das haben wir dann gemacht.
Und ihr habt es so klassisch einfach mal auf die Website gestellt und gesagt, wir machen jetzt Fotoboxen, ohne im Hintergrund wirklich eine, außer diesem Pappkarton mit der Kamera drin zu haben.
Genau, also wir haben bei Shutterfly oder so einem Bilderdienst, haben wir halt ein Bild gekauft von der Fotobox, haben uns ein Pricing aus der Nase gezogen, haben uns natürlich schon stark an unserem Wettbewerber orientiert, haben da ein bisschen 3 Euro hoch, 3 Euro runter, ja, und dann haben wir das einfach mal getestet. Aber das hat, wir haben ja auch viel Beratung eben für andere Firmen gemacht, haben da auch Ads geschaltet für andere Firmen und Was wir da halt nie hatten, war halt dieser Instant Erfolg mit einer Ad für irgendeine Landingpage, für irgendein Opt-in. Und das haben wir bei uns halt sofort gemerkt. Also wir haben die Ads angeschaltet und nach einer halben Stunde kamen die ersten Leads rein. Und dann haben wir gesagt, und wir haben dann automatisiert abgesagt. Nach einer weiteren halben Stunde haben wir dann gesagt, tut uns leid, wir sind an deinem Wunschtermin leider ausgebucht. Aber danke für dein Interesse. So. Und das haben wir dann mal mit 500 bis 1000 Euro Ad-Budget laufen lassen. Und dann haben wir gemerkt, ja, okay, also da ist tatsächlich richtig, richtig Musik drin. Damals waren die Leads auch noch so richtig schön billig. Das war hervorragend. Ja. Genau. Und ja, dann haben wir entschieden, dass wir's bauen. Okay. Tatsächlich.
Und dann habt ihr selber komplett Hardware, Software.
Ja, also das war damals natürlich viel von der Stange. Wir haben uns ein Zeitlimit von 3 Monaten gesetzt, was rückblickend total naiv und wahnsinnig war. Aber wir haben es geschafft. Wir haben mit einem Schreiner ein Gehäuse entwickelt und haben dann halt angefangen, die Sachen uns zu kaufen. Das ist ja kein Geheimnis, da gibt es einen Platinencomputer, den man dann verwendet hat, mit einem Touchscreen und so weiter. Ne? Und wir haben dann 20 Fotoboxen gebaut. Und die Drucker dazu besorgt. Da gibt's auch nicht viele Hersteller auf der Welt, die Fotodrucker machen. Ja, und dann haben wir die Vermarktung im Dezember gestartet wieder. Also im November haben wir beschlossen, 2015, wir machen es. Im Dezember haben wir sie gestartet und im Februar hatten wir unsere ersten Kunden.
So. Okay.
Und das war dann direkt eine große deutsche Baumarktkette. Die hatten 20 Fotoboxen bestellt. Das ist witzigerweise seitdem nie wieder passiert. Das ist das war eine Valentinstag-Aktion tatsächlich. Okay. Ja, und da ist natürlich auch viel schief gegangen, klar. Aber im Grunde genommen hat es gut funktioniert. Ja.
Ah, ja. Ja, cool. Es klingt spannend, klingt nach einer coolen so Startup-Geschichte. Wir testen einfach mal und dann, okay, ja. jetzt wird es ernst. Es funktioniert und wir versuchen da mal rauszukommen. Aber du hast es schon erwähnt, ihr habt es gesehen bei der Konkurrenz. Es gibt ja mehrere Konkurrenten, die Fotoboxen anbieten. Was macht ihr denn anders? Was ist so die Secret Sauce, die Differenzierung, wie man auch immer es nennen mag?
Ja, also man muss da ein bisschen unterscheiden. Es gibt, also der Fotobox-Markt ist sehr fragmentiert. Es gibt ganz, 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 ganz viele Anbieter in USA, in Deutschland, in Frankreich, die 2 bis 5 Fotoboxen haben. Und die glänzen natürlich durch persönlichen Service, die kommen, die bauen dir das Ding auf. Und es wird aber natürlich auch entsprechend bezahlt. Ne? Also dann, das kostet dann entsprechend viel, so ab 400 Euro aufwärts, eher mehr. In den USA dann so $800 oder so. Und dann zum Teil auch zeitlich begrenzt auf 3 Stunden. Und dann gibt es die Versandanbieter, von denen gibt es in Deutschland noch 3. Ja, noch 3 neben uns. Und in den USA gibt es auch 1, 2. Und was machen wir besser als die? Ich glaube, unser Marketing ist wesentlich ausgereifter. Wir sind viel besser da. Und unsere Prozesse im Lager und die ganze Automatisierung, die wir nicht nur im Lager, sondern die ganze Firma drauf haben, die macht uns wahnsinnig effektiv. Und deswegen können wir unser Produkt sehr günstig anbieten. Nicht billig, aber günstig. Und haben aber gleichzeitig ein sehr hochwertiges Produkt, weil wir eben auch auf der Produktentwicklung uns mittlerweile sehr stark weiterentwickelt haben von der ersten Holzbox. Haben jetzt mittlerweile eigene Platinen, die für uns gefertigt werden, haben die Produktion da wirklich wahnsinnig optimiert, können sehr schnell Fotoboxen produzieren, haben dieses Jahr auch über 2000 gebaut tatsächlich und haben da ein sehr günstiges Produkt für uns im Einkauf, beziehungsweise in der Produktion. Was sich schnell dreht, wo man schnell die Kosten wieder drin hat und können dadurch mit dem Preis recht kämpferisch vorgehen.
Lasst ihr produzieren oder produziert ihr selber?
Ja, wir produzieren selbst.
Ja. Okay, also nicht nur die Logistik, sondern auch die Produktion.
Ja, Produktion und Werkstatt. Wir sind einfach davon überzeugt, dass wenn man so ein Produkt richtig, man muss das Produkt komplett kennen, in- und auswendig, sonst kann man auch, wenn mal ein Fehler auftritt und man ist da irgendwie abhängig von einer externen Agentur, sei es jetzt in der Softwareentwicklung zum Beispiel oder von einem externen Ingenieurbüro oder von einem externen Auftragsfertiger, die können nicht so schnell reagieren, wie man in-house reagieren kann. Und deswegen haben wir über die Jahre, das ist natürlich auch ein Prozess gewesen, aber über die Jahre immer mehr in-house geholt und jetzt haben wir gerade den letzten Schritt gemacht, haben jetzt tatsächlich einen Hardware-Ingenieur nochmal geheiert, der einen Olli da entlasten wird und das einfach auch nochmal auf die nächste Stufe heben wird.
Wie viel seid ihr jetzt mittlerweile? Er ist ja auch stark gewachsen. Mhm. Er macht ungefähr rund 20 Millionen Umsatz. Ja, also
knapp 20 Millionen Umsatz werden wir dieses Jahr machen. Wir sind momentan 89 Köpfe, so knapp 80 Vollzeit-Äquivalent. was jetzt wieder ein bisschen zurückgehen wird aufgrund der Saisonalität des Geschäfts. Wir haben einige Befristete gerade im Lager. Ja, aber so, ich sag mal minus 10 ungefähr wahrscheinlich, wird sich das dann wieder einpendeln.
Und ihr seid nicht nur in Europa, da, ich glaube, Frankreich ist der stärkste Markt, Deutschland, Frankreich.
Sind so Kopf am Kopf rennen gerade momentan.
Ihr habt ja einige Länder, die ihr bedient, ja. Aber ihr seid auch, und du hast gerade gesagt, du warst 1,5 Jahre jetzt in den USA, schon in die USA gegangen.
Genau, ja.
War es, weil der europäische Markt schwerer dann zu erobern ist und im amerikanischen da echt das Ding auch noch boomt, habt ihr auch anscheinend weniger Konkurrenz, weil es dann nur einen oder zwei gibt, anstatt allein in Deutschland drei. Mhm.
Das war ein bisschen eine Ego-Geschichte. Es gibt die World Photo Booth Expo in Las Vegas und da waren wir 2020, 20 Tage bevor Covid zugeschlagen hat. Und also vor den ganzen Lockdowns, dann waren wir dort und dann gab es da eine Keynote von einem Fotobox-Vermieter und der Titel war irgendwie so How to get more customers through an online booking system. Und wir haben uns so angeschaut und gesagt, okay, also das ist ja quasi total basic, was sie da machen, was sie da erzählen, wie sie ihr Geschäft jetzt vergrößern wollen und warum stehen eigentlich wir nicht da auf der Bühne und erzählen, wie wir unser Geschäft machen, so hochautomatisiert ist mit einem großen Lager und keine Ahnung. Ja, und dann kam Covid, dann war das alles natürlich erstmal weg, weit weg und dann hat mich so ein bisschen, glaube ich, der Beginn einer Midlife-Crisis gepackt. 2022, 2023, da habe ich dann gesagt, war es das jetzt wirklich? Jetzt bin ich hier quasi mein ganzes Leben um Heilbronn rum und habe noch nie irgendwie ohne Freunde gelebt und dann habe ich mir gedacht, ich muss mir jetzt irgendwie, das ist jetzt eine sehr persönliche Info tatsächlich, ich muss mir das jetzt mal beweisen, dass ich es woanders einfach auch hinkriege, ja, irgendwie zu starten. Und dann habe ich das wieder ins Spiel gebracht und meine zwei Partner waren sofort Feuer und Flamme, weil wir halt das Potenzial von diesem Markt sehen. Wir haben halt so viele Menschen wie in ganz Europa, aber mit einer Sprache maximal, vielleicht, klar, Spanisch machst du noch mit ein bisschen, ne, aber das ist natürlich Wahnsinn und ohne Zölle, es ist also ein gigantischer Markt, ja, so über 300 Millionen Menschen und wahnsinnig viele Hochzeiten und wie wir mittlerweile gelernt haben, auch ganz viele andere feiern, die viel größer gefeiert werden als bei uns. Ja, und dann haben wir das in unserem Investorenkreis vorgestellt und dass wir das machen wollen und die fanden das auch gut, die haben nur ein bisschen auf die Bremse gedrückt, haben gesagt, kommt, macht mal noch ein bisschen hier eure Hausaufgaben und dann haben wir es nochmal um ein Jahr verschoben und ja, dann bin ich rübergegangen und ja, hat sehr gut funktioniert, muss man sagen. Also wir haben jetzt 18 Leute dort. Wir werden dieses Jahr irgendwie so 16.000, 17.000 Kunden haben, was einfach schon ganz schön ist und die über die ganze USA verteilt. Also du kannst unsere Kunden-Heatmap quasi über die Bevölkerungs-Heatmap legen und du siehst einfach, da wo Menschen leben, wird gefeiert und mieten die Menschen Fotoboxen.
Okay, ja. Ja, das ist ja spannend. Und ihr habt drüben auch ein Lager, ne?
Genau, wir haben in Michigan bei Detroit ein Lager. Ja.
Und in Heilbronn. Und was ich schon erwähnt habe, was ich jetzt wirklich cool finde, ihr habt das Ding ja selber aufgebaut. Mhm. Ja, was hat euch dazu bewogen? Ich glaube, so heißt es. Das wirklich dann auch wirklich selber zu machen. Und ich meine, du hast jetzt gerade vorhin schon anklingen lassen, naja, wenn es dann irgendwelche Service Provider hast, dann bist du nicht mehr so flexibel bei der Produktion, bei der Entwicklung, verstehe ich und so weiter und so fort. Aber auch Logistik, ja, und das alles da sein, komm, wir machen das jetzt selber. Und wenn man ehrlich ist, ihr habt ja eigentlich gar keine Ahnung gehabt davon,
oder? Wir haben keine Ahnung von Logistik gehabt, tatsächlich. Aber ich finde, ehrlich gesagt, es ist einfach viel gesunder Menschenverstand, wie sowas funktioniert. Also wir haben zum Beispiel am Anfang die Retoure und die Geräteprüfung an einem Tisch gemacht. Das war natürlich ein völliges Desaster. Und wir haben natürlich über die Zeit gelernt, dass man die Prozesse klar trennen muss, um die ordentlich zu machen und auch um Prozesse zu haben, die Menschen schnell lernen können. Aber tatsächlich, genauso wie das bei Agenturen ist, ist es bei Fulfillment-Dienstleistern halt auch. Die sind halt auch wahnsinnig unflexibel. Und wenn man dann sieht, man hat irgendwie einen Prozess, der nicht optimal ist und man zahlt da auf die Stunde, keine Ahnung, wo stehen wir mittlerweile wahrscheinlich, 34 Euro. Und es ist ineffizient und man weiß, es würde schneller gehen, wenn man es anders macht, aber man hat keine Durchgriffsmacht auf die Mitarbeiter dort. Das ist sehr frustrierend, ne? Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, hey, wir müssen das irgendwie selber machen. Wir hatten dann schon eine Embedded-Werkstatt beim Fulfillment-Dienstleister und die haben dann auch Qualitätskontrolle gemacht und das fand der Dienstleister so semi-gut. Und also das ist der eine Punkt, Und der andere Punkt ist die Fehlertoleranz. Für einen Fulfillment-Dienstleister ist halt irgendwie um die 1% Fehlerquote ziemlich gut. Und für uns ist es halt eine Katastrophe. Weil wir haben halt eine Chance bei unserem Kunden. Mhm. Ja, also du hast halt eine Hochzeit. Und wenn dann was nicht, wenn das Paket nicht vollständig ist oder wenn das falsche Kabel dabei ist oder was auch immer.
Lieben sie dich alle.
Die lieben dich, weil die sind eh, die haben Stress ohne Ende an ihrer Hochzeit und es muss einfach perfekt laufen.
Ja.
Ne? Und ja, wenn dann die Qualität nicht passt von dem Paket, was ankommt, dann hast du sehr frustrierte Menschen am Telefon, die unter Umständen auch mal rumschreien und ja. Die Qualität hat einfach für uns nicht gepasst, schlussendlich.
Und wie seid ihr dann einfach interessehalber da rangegangen, zu sagen, hey, okay, wir haben eigentlich keine Ahnung, also nicht falsch verstehen, nee, ja, aber
ist absolut so, ja.
Wir machen das jetzt selber, was brauchen wir alles? Ja, ihr braucht ja Hardware, ihr braucht Software und so weiter und so fort. Wie hat da bei euch so der Prozess ausgeschaut?
Also das Gute ist ja, die Software, die hatten wir von Tag 1. Also tatsächlich das erste Gespräch mit unserem ersten Fulfillment-Dienstleister war so, wir haben nach ein paar Wochen gemerkt, wir können es nicht selber versenden, weil da gehen wir alle kaputt dran. Dann haben wir uns mit drei Dienstleistern getroffen und dann haben wir den allen drei die gleiche Story erzählt, haben gesagt, also passt auf, da wird es eine Software geben und über die kommt ihr dann an die ganzen Daten und über die werdet ihr dann auch die Fotoboxen konfigurieren, dass das die mit dem richtigen Design beim Kunden ankommen. Und haben den ganzen Prozess quasi live in meinem Gespräch auf dem Zettel aufgemalt und dann haben die gesagt, ja, können wir dann die Software sehen? Und dann haben wir gesagt, nee, die gibt's noch nicht. Ja, und wann wollt ihr starten? Ja, in 4 Wochen. Und dann haben die gesagt, ja, okay, das schafft ihr niemals. Dann haben wir gesagt, ihr macht euch bereit, ihr stellt den Raum, ihr baut die Regale, wie ihr denkt, dass es sinnvoll ist und in 4 Wochen haben wir eine Software. Und so war es dann halt auch, weil ganz ehrlich, so das initiale kleine Softwareprodukt ist halt dann nicht so komplex. Und deswegen haben wir aber immer, auch wenn wir Verbesserungen gemacht haben, die in unserer eigenen Software gemacht. Also auch die Computer, die im Fulfillment benutzt haben, auch beim Dienstleister, waren immer unsere eigenen. Wir haben von denen quasi Netzwerk bekommen und eine schnelle Internetanbindung, aber wir haben denen alles andere gestellt auf der Software-Seite. Auf der Hardware-Seite sah es natürlich anders aus. Das kam dann vom Dienstleister und da haben wir uns auch oft verändert, dann Schluss bis zu dem System, was wir jetzt heute haben. Aber da muss man wirklich sagen, wir saßen einfach lang um Konferenztische rum bei uns im Büro und haben uns überlegt, wie wir am schnellsten eine Fotobox rein und wieder rausbekommen. Inklusive aller Schritte zwischendrin. Und dann ist irgendwann so ein relativ logisches Konstrukt entstanden, was bis heute Bestand hat.
Und ihr habt quasi auch das WMS und so weiter alles selber entwickelt?
Komplett, ja.
Mhm. Das ist spannend. Ich habe unlängst einen Podcast gehört von Felgendreher und Friends. Ich glaube, ich habe es dir im Vorgespräch kurz erwähnt. Da war Manuel Stellmann von Picknick, diesem Online-Supermarkt zu Gast. Und die machen ja sowas auch. Die haben auch Lager, ja, Warehouses,
ja,
wo sie auch komplett die Software selber entwickeln. Die haben so Teams von 4 bis 8 Leuten und da hat auch jeder irgendwie so sein eigenes Paket und ein Team von 8 macht das WMS, ein Team von 4 macht, keine Ahnung, eine andere Applikation, ja, und so weiter und so fort.
Picking-System oder
Picking-System,
irgendwas.
Picking-System, wie auch immer. Ja. Wie läuft das bei euch ab? Wie viel Softwareentwickler habt ihr überhaupt?
Und 10 okay. Softwareentwickler. Und das ist bei uns aber bisher noch nicht so in Teams aufgeteilt. Also wir haben halt irgendwie Kompetenzen, wir haben halt App-Entwickler, wir haben Frontend-Entwickler, wir haben Backend-Entwickler und ja, mit unseren internen Tools sind wir ein bisschen langsam geworden, muss man sagen. Da wollen wir jetzt auch ein bisschen was ändern, dass wir da wieder mehr Geschwindigkeit reinkriegen. Die sind jetzt schon sehr gewachsen und auch sehr erwachsen, um nicht zu sagen, auch ein bisschen veraltet. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben, um die auf eine modernere Plattform zu bringen. Ja, aber im Endeffekt haben wir halt, wenn wir eine Feature-Idee haben für einen internen Workflow, dann holen wir halt uns einfach die entsprechenden Entwickler an den Tisch, die wir im Team haben. Aber wir haben da keine festen Teams, dafür sind wir zu klein.
Okay, ja. Weil du gerade sagst zu klein, aber logistikmäßig, ihr habt ja wie viele Fotoboxen, wie groß ist das Lager ungefähr, dass man das einordnen kann? Das habe ich nämlich noch gar nicht gefragt.
Das Lager hat 4.500 Quadratmeter und wir haben jetzt in Europa und USA kombiniert knapp 5.500 Fotoboxen.
Okay.
Mit allem, was dazugehört. Ne? Also das sind dann zehntausende Kabel, das sind sehr viele Drucker verschiedener Art und so weiter.
Ja, okay. Ja. Weil du gerade gesagt hast, eure internen Prozesse teilweise auch noch veraltet und so weiter, auf eine neue Plattform heben. Mhm. Jetzt ist ja das Spannende, wir haben da kurz drüber geredet, was ich übrigens spannend finde. Unser Gespräch davor war gar nicht so lange her, da waren es noch 9 Entwickler, jetzt sind es schon 10, ja. Also
ja,
es geht rasant. das Thema Coding.
Ja.
Wenn ihr auch so eine kleine Truppe habt, ja, und da auch so schnell seid und schnell sein wollt, wie steht ihr denn zu dem ganzen Thema Vibe Coding? Ja, das ganze Thema, also LLMs zu nutzen, Code zu schreiben und so weiter und so fort, beschleunigt euch das? Nutzt ihr das überhaupt? Seht ihr das eher skeptisch, wie es auch ja in der, sag ich mal, Programmiererblase so der Fall ist? Wie ist das bei euch?
Also ich bin da ganz arg offen, aber ich bin kein Softwareentwickler mehr. Also ich mache das einfach in der Firma so gut wie gar nicht mehr. Vereinzelt nutzen es Menschen zum Beispiel für zum Schreiben von Tests. Haben wir dann lokal LLMs auf den MacBooks laufen. Das funktioniert sehr gut. Wenn du denn die Testcases beschreibst, dann kannst du da sehr viel Code in kurzer Zeit generieren. Ansonsten sind meine Kolleginnen und Kollegen tatsächlich sehr skeptisch. Die haben Angst, dass die Qualität schlecht ist. Und einen interessanten Aspekt finde ich, das hat vor allem einer unserer Kollegen gesagt, er hat Angst, dass er die Technologie nicht mehr richtig versteht. Er hat zum Beispiel, letztens mussten sie irgendwie was Langweiliges bauen mit einer Sprache, die ihn eigentlich nicht interessiert. Da hat er gesagt, super, dann nehmen wir quasi hier irgendwie Claude Code dafür und bauen das damit, weil das Thema einfach für ihn, das musste halt gemacht werden, aber es war für ihn nicht spannend. Aber er sagt halt, Technologien, die er spannend findet, will er bis aufs Letzte verstehen. Und wenn er anfängt, Vibe-Coding zu nutzen, dann wird er es nicht mehr verstehen und dann wird der Code schlecht. Und was er beobachtet und wenn er halt in so Repositories bei GitHub reinschaut, er sagt, die Qualität ist halt schlecht. In den großen, populären Repositories, da werden oft Anti-Pattern verwendet und worauf trainiert halt die KI? Die trainiert halt auf großen, populären Repositories und deswegen sagt er, ist halt die Qualität von dem Code, der generiert wird, halt einfach auch oft sehr schlecht und mit Anti-Patterns bestückt. Und das verstehe ich, dass er das nicht gut findet. Auf der anderen Seite, ich persönlich finde es total klasse, weil es einfach Nicht-Technikern auf einmal die Möglichkeit gibt, mal ein MVP zu bauen und einfach mal zu schauen, ob eigentlich eine Idee validiert. Ich würde mir auch wünschen, dass es unsere Kollegen ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir weniger UI, UX-Design machen, sondern einfach sagen, komm, wir machen lovable und wenn wir eine Idee für ein Feature haben, dann beschreiben wir die einfach und wir setzen sie einfach quasi schon im Projektmanagement um und wenn es taugt, dann wird es halt von den Software-Engineers nochmal richtig gemacht. Das würde ich mir wünschen, um da mehr Geschwindigkeit reinzubringen.
Okay, also, dass du aber auch ganz bewusst trennst und sagst, pass auf, das sind jetzt interne Prozesse, einfach MVP bauen und danach schon Softwareentwickler, um auch diese Risiken, die Software selber auch zu verstehen,
genau.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, als auch, was ich auch in meiner Recherche gesehen habe, dass auch diese ganzen Security-Themen
ein Thema
sind, das, ja.
Also das ist eine ganz große Gefahr, dass wenn Menschen Anwendungen bauen, die dann sehr populär werden und sich aber mit Security nicht auskennen und die Angriffsvektoren nicht kennen, dass dann halt sensible Daten in der Öffentlichkeit landen. Und das ist ja vor kurzem auch mit einem Produkt passiert. Ich habe den Namen vergessen, aber das war eine Plattform, wo Frauen ihre schlimmen Online-Dating-Erfahrungen ausgetauscht haben und auf einmal waren diese Daten alle offen im Netz quasi. Und das ist natürlich extrem gefährlich.
Okay. Ihr habt aufgrund eures Wachstums, und du hast das auch schon vorher erwähnt, also ich gehe mal davon aus, also auch aufgrund eures Wachstums, aber auch aufgrund der Wettbewerbsfähigkeit sehr viel in das Thema Effizienz und Automatisierung gesteckt. Mhm. Wie groß oder wie hoch darf man denn den Automatisierungsgrad bei euch jetzt sich vorstellen aktuell?
Mhm. Also wir brauchen natürlich Menschen, um die Sachen in die Hand zu nehmen. Aber ich habe eigentlich ein schönes Beispiel und wir haben uns die Retouren angeschaut und haben festgestellt, unsere Retouren sind relativ langsam. Also ein Paket kommt zurück, dann wird es aufgemacht und dann hat man da diese, keine Ahnung, wie viele Einzelteile, 9 Einzelteile oder was, da von der Fotobox insgesamt, mit seinem Zubehör noch und dann jedes Gerät bei uns hat einen Barcode, dass das eindeutig identifizierbar ist in unserem System. Und dann musste man immer den Barcode-Scanner in die Hand nehmen, scannen, dann den wieder weglegen, das in eine Kiste packen, vereinzeln quasi, Sorten reinmachen. Und haben wir festgestellt, dass man wirklich irgendwie knapp eine Minute einfach nur scannt. Scannt, also den Scanner in die Hand nimmt und wieder weglegt. Unsere Sachen sind total zu schwer, dass du so einen stationären Scanner nehmen kannst. Und dann haben wir uns überlegt, was für eine Technologie wir verwenden könnten, um das besser zu machen. Und haben dann halt mal geschaut, was andere so tun und sind dann auf RFID gestoßen. und haben da ein Projekt angestoßen und haben uns ganz viele Menschen gesagt, das könnt ihr nicht, das ist viel zu groß. Bei Automotive, da haben die zig Entwickler, die sich mit nichts anderem beschäftigen als damit. Und das hat uns natürlich gereizt, weil wenn jemand zu uns sagt, wir können was nicht, dann finden wir das prinzipiell immer erstmal spannend, ne? Und haben uns dann aber trotzdem tatsächlich einen Berater rangeholt, weil da gibt es bei RFID gibt es tatsächlich so ein paar Sachen zu beachten, rechtliche Themen, ne? Wenn man da aus Versehen die falschen Kürzel einprogrammiert, dann kann man da tatsächlich in Regressforderungen seitens der Automobilindustrie reinlaufen und so weiter. Also es ist schon gut, wenn man sich da dann mal das Regulatorische in dem Fall dann wieder reinholt. Aber die Technologie an sich, haben wir gedacht, es kann ja nicht so schwer sein, weil am Ende ist so ein Scanner wie eine Tastatur, der erfasst halt Daten und übergibt die als Tastatur-Input an einen Computer und haben dann da mal angefangen und hatten auch da wieder irgendwie eine Woche uns eingeschlossen mit den schlauesten Leuten und da hatten wir irgendwie ein funktionierendes System. Was wir ein bisschen unterschätzt haben, ist, wie schrecklich diese Drucker sind. Also man druckt ja dann die Etiketten und die haben Antennen und dann wird quasi beim Druckvorgang auf den Chip, der da drin ist, wird dann die Information zusätzlich auch nochmal draufgeschrieben. Und wir haben 2025 und Drucker sind sowieso immer noch schrecklich, aber das ist schon nochmal eine spezielle Kategorie Drucker. Also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mich noch nicht oft schreien hören, aber bei den Druckern, da habe ich dann schon manchmal rumgeschrien, weil es wirklich schrecklich war. Aber haben wir jetzt auch im Griff und das machen jetzt auch schlauere Leute als ich, die damit besser umgehen können und deswegen schreit auch keiner mehr.
Okay.
Also und dadurch sparen wir aber, jetzt um ganz kurz den Kreis zu schließen, dadurch sparen wir jetzt halt irgendwie 45 Sekunden pro Retoure. Ja, und wenn man das jetzt hochrechnet auf die 68.000, 70.000 Versendungen, die wir dieses Jahr haben, dann sparen wir da sehr viele Tage.
Ja, ist in der Logistik, jede Sekunde zählt dann. So. Ja. Also das ist halt natürlich dann ganz spannend. Ne?
Ja.
Ja, cool. Ja, spannend. Und aber ihr habt es natürlich, also ich gehe mal von unserem Vorgespräch, da ist, sag ich mal, von Bestellung bis es geht durch, ist alles quasi hochautomatisiert, ich drücke es jetzt mal so aus und dann habt ihr ein Lager, wo ihr selber pickt oder ist das auch ein automatisches?
Wir bei uns, dadurch, dass wir so wenig Teile haben, kommen die Teile an den Packplatz sozusagen. Also wir laufen nicht irgendwo hin, um uns die Teile zu holen, sondern das sind mittlerweile extrem kleine Plätze, weil, wie du sagst, jede Sekunde zählt und jeder Schritt ist ein Schritt zu viel. Das ist mittlerweile sehr klein und sehr kompakt und die Kolleginnen und Kollegen, die, wenn die packen, dann sind die fast nur auf der Stelle und drehen sich ein bisschen und sammeln die Sachen ein. Und wir haben kein Pick by Light oder irgendwie sowas, das brauchen wir einfach nicht. Wir haben halt Kisten, wo die Sachen Sortenreihen drin sind und dann werden am Ende die einzelnen Teile der Fotobox miteinander verheiratet über Scans.
Und was sind da so jetzt eure nächsten Schritte zum Thema Automatisierung? Wohin soll es noch gehen? Ich meine, du hast in so einem Lager ist natürlich, du hast bis zum gewissen Grad ist da jetzt noch menschliche Arbeit ja bei euch auch drinnen und ich kenne einige und das ist ja auch schwer rauszukriegen und vor allem, wenn man dann auch solche unterschiedlichen Teile hat. Ich meine, bei euch, ihr habt verschiedene Teile, aber sag ich mal, es ist jetzt wahrscheinlich die Vielfalt nicht so extrem wie bei anderen, wie so Händlern oder sowas, ja, technischen Händlern etc. Also,
aber wir haben natürlich komplexe Sachen, wir haben Kabel.
Ja, das
Kabel
ist bitter,
sind wirklich schlimm. Ich habe mich auch jetzt auf der BITS mit einem Roboterhersteller unterhalten und habe ihm gesagt, und, kannst du das? Und dann sagt er, nee, das kann ich dir jetzt nicht versprechen. Gib uns mal noch 2-3 Jahre, vielleicht kriegen wir es dann hin. Ne? Also nicht form, wie hat er gesagt, nicht formfeste Teile.
Ja, formflexibel.
Oder formflexible Teile, genau. Sind wohl schon noch die ganz, ganz, ganz große Herausforderung, auch für humanoide Roboter mit Händen. Worüber wir tatsächlich nachdenken, ist quasi, wie können wir die Arbeit für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleichtern? Und wir sehen da halt einfach so ein bisschen Potenziale. Unsere Pakete sind halt doch recht schwer. Die wiegen so zwischen 16 und 19 Kilo. Und es sind dann an den Tagen, wenn wir so einen Hochversand haben, auch sehr viele. Wie können wir quasi den letzten Schritt, der nicht automatisiert ist? Also irgendwann muss halt das Paket von einem Förderband genommen werden und in die Brücke von UPS verladen werden. Wie können wir den erleichtern und denken da jetzt oder machen da jetzt den nächsten Piloten mit passiven Exoskeletten, um quasi da die Menschen zu entlasten? Und das werden wir jetzt mal sehen, wie das funktioniert, wie gut es ankommt. Das muss ja ein Mitarbeiter auch wollen.
Das ist ein spannendes Thema. Da gibt es ganz viele Studien auch dazu, dass das, vor allem wenn du Mitarbeiter hast, die dann vielleicht auch noch sonst ins Fitnesscenter gehen und dann sagen die, das brauche ich nicht, da werde ich auch noch als Weichei bezeichnet oder wie auch. Ja, dieses Thema ist gar nicht so ohne.
Ja.
Obwohl es wirklich Arbeit erleichtert, gibt es einige Forschungsarbeiten diesbezüglich und Aber es macht Laune, sowas zu tragen. Ich hatte das auch mal.
Hast du nie gemacht?
Oh ja, ich habe es einmal machen können und machen dürfen. Die haben mir dann echt so einen Vorschlaghammer dann in die Hand gedrückt, sauschwer. Und es ist einfach richtig cool, ja.
Ja, also ich glaube, es gibt schon Berufe, gerade also bei Malern irgendwie oder Stuckateuren, wenn die viel über Kopf arbeiten müssen, irgendwelche Gipskartonplatten an die Decke drücken, die wiegen ja auch ordentlich was, ja, wo das die Arbeit wahnsinnig erleichtert. Uns haben jetzt Menschen gesagt, wir sollen ein passives System nehmen, was quasi, ich glaube, also jetzt mal vereinfacht gesagt, es funktioniert irgendwie über Federn oder irgendwie. Um quasi einfach die Muskeln ein Stück weit zu entlasten, aber weil die aktiven Systeme, wo dann wirklich Motoren drin sind, die sorgen halt dann schon dafür, dass die Muskeln halt zurückgehen. Und das will man natürlich auch nicht unbedingt. Ne? Jetzt probieren wir das mal aus und da bin ich gespannt. Und ansonsten haben wir immer, also wir sprechen da jetzt gerade über Optimierung tatsächlich, aber wir haben jetzt noch nicht gerade was richtig Neues. Natürlich liegt es irgendwann nahe, RFID auch im Versand, also beim Rausschicken zu verwenden. Das scannen wir momentan noch von Hand. Aber da kommt dann wieder viel noch dazu außenrum, viel Komplexität. Bei der Retoure, das können wir irgendwie schön kapseln, da fährt das Paket durch einen Tunnel durch und mit Platten, dass da nicht irgendwie andere Sachen mitgescannt werden, aber beim Versand ist es nicht so einfach und deswegen scheuen wir uns da noch ein bisschen davor, zu machen.
Nutzt ihr ProGlove oder nimmst du Handschuhe?
Ja, wir haben ProGlove tatsächlich im Einsatz. Wollen wir jetzt auch nochmal aufrüsten, weil das ist auch ein riesen Ding. Wenn man die benutzt, das ist richtig geil.
Im
Vergleich zu den normalen Barcode-Scannern, ja.
Ja, das ist einfach, macht das Leben nochmal einfacher.
Ja. In den USA haben wir welche von Zebra.
Okay.
Die haben auch welche, die sind auch gut, aber unsere Kollegen hier in Deutschland schwören auf die ProGlove.
Ich hab beide schon bei mir auch im Podcast gehabt. Manuel und einen zweiten Gründer. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, und von Nimster die auch, die Jungs. Also sind beides, finde ich, super Systeme.
Ja, das ist cool, auf jeden Fall, ja.
Das ist ganz spannend. Humanoide Roboter hast du jetzt schon erwähnt. Kabel, tricky. Bist du jetzt von deinem Vorhaben da ein bisschen abgekommen oder hast du gesagt, okay, da stellen wir jetzt noch, wir geben nicht auf, weil unmöglich, wenn uns wer sagt, es geht nicht, dann.
Nee, also gut, das ist so größenwahnsinnig bin ich jetzt nicht, dass ich jetzt denke, wir lösen das Problem jetzt selber, ne? Aber wir werden da dranbleiben. Und ich habe jetzt auch von in dem Gespräch gehört, die haben jetzt zum Beispiel zwei Pilotkunden, mit denen sie sowas in der Art ausprobieren. Und vielleicht sind wir attraktiv genug für einen anderen oder für den gleichen Hersteller. Wir haben da jetzt nichts weiter vertieft, aber dass wir halt da auch vielleicht mal einen Piloten starten können, weil interessieren tut es mich brennend.
An dem Institut, an dem ich promoviert habe, am IWB, da gibt es aktuell ein Forschungsprojekt, wo es genau auch um das Thema Roboter nimmt Kabel aus Kabelhaufen, sage ich jetzt einmal.
Ja.
Die sind da auch dran, kann ich gerne den Kontakt herstellen,
falls das
interessant ist. Wenn wir jetzt über das Thema Automatisierung nochmal nachdenken, ich meine, du hast gerade erwähnt, es ist natürlich für euch ein Gedanke, eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu entlasten.
Mhm.
Ja. Entlastung ist das eine. Wird das auch so wahrgenommen von den Mitarbeiterinnen? Oder ist da eher so, okay, Philipp hat wieder irgendwas, aber ganz ehrlich, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, weil mein Job hängt da dran. Oder,
Tatsächlich haben wir gerade ein ganz konkretes Beispiel. Wir führen gerade KI-Telefonie ein. Wir haben ja auch 10 Leute im Kundenservice in Deutschland und einfach aufgrund der Komplexität mit den vielen Sprachen in Europa brauchen wir relativ viele Leute. Und die sind total begeistert. Die finden das mega, weil dieser ganze First-Level-Support, auf den keiner Bock hat, das muss man wirklich sagen, hat ja keiner Lust drauf, jeden Tag die gleichen 10 Fragen immer wieder zu beantworten. Das kannst du natürlich sagen, musst halt deine Website besser machen, dass die Leute gar nicht erst fragen, aber die Menschen, ein besonderer Typ Menschen liest einfach nicht. Die rufen einfach lieber an. Ich bin nicht so, ich bin froh um jedes Telefonat, was ich nicht führe, aber und die Menschen wirst du immer haben, die dann anrufen. Und wir arbeiten da mit einem österreichischen Startup gerade zusammen, Phonio heißen die, Phonio AI. Und die haben ein Megaprodukt. Und wir machen jetzt gerade momentan wirklich ausschließlich Fragen beantworten, aber was die eben auch können, ist, du kannst da Tools einbinden, du kannst im Endeffekt da eine Anbindung an deine Backend-Systeme machen über Webhooks und die rufen die dann live während dem Gespräch ab und können Informationen geben. Oder wenn du jetzt großer Online-Händler bist mit vielen Produkten, wenn ein Kunde eine Frage zum Produkt mit der Produktnummer oder mit dem Namen so und so hat, dann können die auch auf die Website live während dem Gespräch gehen und die kurz scrollen und dann Informationen spezifisch zu dem Produkt geben. Und die machen halt nur das. Die machen nur Telefonie und das machen sie auf einem sehr hohen Level und die machen auch Outbound, was für uns auch noch interessant werden könnte tatsächlich. Und die Kolleginnen und Kollegen, die finden das alle richtig gut. Die freuen sich total, weil ihnen einfach klar ist, unser Ziel ist nie, Menschen zu entlassen. Unser Ziel ist aber auch nicht unbegrenzt zu wachsen, was die Mitarbeiterzahl angeht, weil das bringt am Ende nichts. Das zeigt ja einfach nur, dass man in irgendeinem Bereich auch ineffizient ist. Und es bringt ja auch immer Reibung rein, wenn jemand Neues dazukommt. Und eigentlich haben die sich alle in ihren Teams, das sind ja auch Gewohnheitstiere, wir Menschen, ja, haben sich da schon ganz gut arrangiert und fühlen sich wohl mit den Menschen um sich herum, die sie haben. Und also die haben da tatsächlich, zumindest so wie ich das wahrnehme, aber Sender-Empfänger habe ich jetzt auch wieder letztens gelernt, das haben wir was, ein bisschen was anderes, ja, aber haben da eigentlich nicht so richtig Angst. Aber ich glaube, es hilft auch viel, dass das auch aus den Teams selber kommt. Also ich bin jetzt nicht hingegangen und habe gesagt, oder auch meine zwei Partner nicht, wir haben nicht gesagt, probier doch mal AI-Telefonie aus, sondern das kam vom Teamlead, der da ganz intensiv mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern drüber gesprochen hat und die finden es alle wirklich, wirklich gut. Ich glaube, wenn das so aus dem Team rauskommt, bottom-up, dann hat es nochmal eine ganz andere Akzeptanz.
Jetzt sind die aber in der Administration, wo ich sage, das ist vielleicht auch anderer Schlag Mensch als die, die in der Logistik arbeiten. Wie sieht es da aus?
Das kann ich dir nicht beantworten, weil wir tatsächlich ja noch kein so ein richtiges Pilotprojekt jetzt wirklich mit. Also so die Prozesse, die wir verbessern, das ist für die alles total logisch, aber wir haben jetzt halt noch nicht einen Roboter reingestellt, der dann auf einmal anfängt, Sachen zu machen. Ich kann mir schon vorstellen, bei so Aufgaben, die halt undankbar sind, wie zum Beispiel die gebrauchten Kartons in die Kartonpresse befördern, wenn wir da jetzt einen Roboter hinstellen würden, ich glaube auch, das fänden alle super cool, weil da hat keiner Bock drauf auf den Job, das ist so ein stupider Job irgendwie. Wenn es dann an die anderen Sachen dran geht, das müssten wir mal noch sehen. Ja. Ich glaube auch da so Sachen von A nach B bringen, hätten die jetzt auch keinen Stress damit. Aber auch da, also auch da, das, da bin ich gespannt, wie es läuft, wenn wir da die ersten Sachen wirklich, wirklich einführen.
Wie ist denn da dein Ansatz? Oder wie geht's ihr denn da dran? Habt ihr da euch da schon Gedanken gemacht, wie man sowas im Prinzip auch reinbringt? Weil ich meine, diese Risiken sind ja alle da. Ne? Das beginnt von, ich akzeptiere den Prozess nicht, es läuft dann trotzdem nicht irgendwie, auch wenn das ist, oder ich sabotiere, alles kann ja alles theoretisch sein. Ich meine, die Bandbreite ist ja riesig, und aber auch zu sagen, okay, gut, es könnte sich auch einfach nur auf die Unternehmenskultur auswirken, ja, negativ zum Beispiel. Also sagen,
das kann gut sein. Also was ich, glaube ich, ganz gut kann, was auch unsere Führungskräfte gut können, die können gut erklären, warum wir Sachen machen. Jetzt sehen wir mal einen Arbeitskräftemangel. Wir wissen halt einfach, die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen müssen halt oft Überstunden machen, weil wir halt nicht genug Leute finden. So. Und wenn sie das halt nicht mehr machen müssen, dann finden sie das, glaube ich, ganz gut. Und wenn man sie da entlasten kann, in bestimmten Bereichen, dann könnte das zu einer höheren Akzeptanz führen, als wenn man jetzt halt anfängt, ja, wir haben jetzt hier zwei Maschinen und dafür müssen zwei gehen. Also so wird man das natürlich nicht machen. Also das wäre ja fatal. Aber ich glaube, alle Menschen unterm Strich haben ja eigentlich Lust, sinnstiftende Arbeit zu machen. Und wenn man ihnen dadurch ermöglicht, sich mehr um Verbesserungen auch am oder im Unternehmen zu kümmern, wenn es jemand gibt, der die stupiden Sachen abnimmt, dann ist, glaube ich, das grundsätzlich schon, stößt es auf mehr Akzeptanz.
Und jetzt ist das jetzt bei euch, sag ich mal, der Fall, wie siehst du es gesellschaftlich generell, das Thema Automatisierung? Wenn wir jetzt einmal das Fass ganz weit aufmachen.
Ja, also ich meine, es war lustig, gestern auf der Bits und Pretzels die machen immer Predictions, was wird bis zur nächsten Bits und Pretzels passieren, und ein Punkt war, dass es quasi globale Streiks gegen AI geben wird, haben sie gesagt, globale Streiks auf der Straße gegen den Einsatz von AI. Da glaube ich jetzt noch nicht dran, weil bis jetzt überwiegen, glaube ich, noch die Vorteile. Aber wir müssen uns, oder mit wir meine ich natürlich auch unsere Politik, schon Gedanken drum machen, was passiert, wenn wir, jetzt werden erstmal die White-Collar-Jobs wegautomatisiert, Rechtsanwaltsgehilfen und so weiter und so fort. Da sieht man ja schon ganz klar, dass viel weniger Menschen gebraucht werden mittlerweile. Und durch Robotik in Verbindung mit AI werden auch dann die Blue-Collar-Jobs irgendwann weniger werden. Jetzt haben wir natürlich auf der einen Seite weniger Menschen, die arbeiten. Es fliegen ja jedes Jahr viele auch aus dem Arbeitsmarkt raus aufgrund von Rente. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns Gedanken drüber machen, jetzt kommt hier der linke Sozialist durch. Ich glaube, wir müssen uns irgendwie Gedanken machen, wie wir...
Der Punkrocker.
wie wir die Menschen, wie wir ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, wenn nicht mehr jeder arbeitet. Und das ist ein ganz großes Thema und das, ich meine, das wird ja schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren diskutiert. Bedingungsloses Grundeinkommen, aber bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, werden wir nicht drumherum kommen, irgendwann solche Modelle zu haben. Weil sonst sind wir nämlich wieder da, wo wir bei der industriellen Revolution sind, wie in England damals, dass die Farmmitarbeiter halt die Landmaschinen anzünden und so weiter, weil sie sagen, ja, die nehmen ja meine Jobs weg, was ja wirklich passiert ist. Und dann kommt aber noch ein Aspekt, es werden auch neue Jobs entstehen, die wir bis jetzt noch gar nicht auf dem Zettel haben. Davon bin ich auch wieder überzeugt.
Und die Frage ist, wie sich das in Zukunft ausbalancieren wird. Genau. Ob es wirklich so ist, dass keine Leute und dass die Leute gar nicht mehr arbeiten müssen. Ich glaube halt nicht daran, dass alles irgendwann mal
nicht
in meinem Leben, glaube ich. Ja, ja. Aber wer weiß es? Es ist jetzt so schnell gegangen, aber auch in der Produktion oder auch diese ganze Prozessverbesserung und so weiter und so fort. Ich sehe da noch, vielleicht bin ich da nicht visionär genug, ja, aber ich glaube, wir haben als Mensch schon auch noch gewisse Daseinsberechtigung.
Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Was ja die jüngste Vergangenheit zeigt, ist, dass ja Sachen, die schwer erscheinen, auf einmal sehr einfach sind zu automatisieren über AI und Sachen, die einfach erscheinen, wahnsinnig schwer sind.
Ja, ja.
Also man hat ja immer wirklich gedacht, die handwerklichen Jobs, die werden irgendwann weg sein, aber es ist halt genau andersrum bisher.
Ja, weil es einfach, genau.
Ja, und das finde ich natürlich total, total spannend.
Ja, absolut, absolut. Ja. Und was ich spannend finde, ist auch in die Richtung, wenn man dann geht, auch zum Thema Kreativität. Ich meine, ist das auch was die AI komplett übernehmen wird, ja oder nein? Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, weil aktuell, so wie die Modelle laufen, und du hast das ja auch gerade beim Coden erwähnt, ja, die greifen zu auf vielleicht auch schlechten Code, wie auch immer, und so weiter und so fort. Es wird sehr stark gefühlt alles so ein Einheitsbrei.
Ja.
Oder es wird halt alles sehr gestreamlined oder, sag ich mal, in eine Richtung gehen und diese, wow, das ist wirklich anders als alles andere, was du halt manchmal früher erlebt hast von bei der Werbung oder irgend sowas. Oder sagst, krasse Werbung.
Ja, oder auch bei der Musik.
Ja, oder auch bei der Mucke. Ja, ja. Das ist genau das Geile.
Also klar, ich meine, was natürlich, es gibt mittlerweile super Modelle, die irgendwie Musik machen. Aber das hört sich halt alles an, wie alles, was im Radio kommt. Also das ist jetzt nicht überraschend und wie du sagst, also da macht es halt nicht Boom im Kopf. Ja. Aber es ist gefällig, man kann mitwippen, man kann wahrscheinlich auch sehr schnell mitsingen, weil alles da drauf ausgelegt ist. Und dann bist du halt auf dem Festival und siehst auf einmal eine Band wie Quellertag. Das ist eine Death-Metal-Band aus Finnland und die machen halt alles anders, als ich es bisher gehört habe. So, ja. Und die haben mir dann halt wieder das Hirn weggeblasen. Das finde ich halt richtig geil.
Ja,
und dass die KI sowas ausspuckt, ist schon extrem unwahrscheinlich.
Ja, ist richtig. Außerdem finde ich, da Emotionen und Gefühle kann da auch dazu, ja, vor allem in der Musik noch. Ja.
Voll.
Warum hat jemand ein Lied geschrieben? Also ich denke jetzt mal, kann man mögen oder nicht, aber jetzt Eric Clapton hat ja auch, glaube ich, nach dem Tod seines Kindes über das...
War das Layla?
Layla oder Tears in Heaven? Irgendwas.
Tears in Heaven wahrscheinlich.
Tears in Heaven, ja. Also, ja. Solche Themen, ja. Also es ist ja auch spannendes.
Klar.
Ja, also,
das sind natürlich Sachen, die in der KI nicht passieren.
Außerdem würden die ganzen Konzerte flöten gehen. Ja,
ja? Also, ja gut.
Stell dir das
genau,
vor. Ja?
Genau, das ist natürlich noch ein Riesen. Da haben wir noch einen großen Vorteil als Musiker.
Ja, ja.
Dass auch die Konzerte wieder so beliebt geworden sind. Das war eine Zeit lang schon auch ein bisschen am Schwächeln, aber jetzt sind ja Konzerte so groß wie schon lange nicht mehr.
Ja, also es sind auch eigene Atmosphären. Ich war am Weltfestival, war einfach genial. Ja, also,
geile Kulisse da.
Ja, geile Kulisse, weißt du, und dann hat Wanda gespielt.
Mhm, ja, die sind super. Ja. Ach Gott, ach Gott.
Und sind eh schon mal strunzend fett auf die Bühne gekommen, gefühlt. Ein Doppler in der Hand und dann hat sich der Marco Wanda, der Sänger, dann Crowdsurfing und es war irre. Ja. Und dann saß ein Mädel auf der Schulter von ihrem Freund und er hat sich hintragen lassen und dann haben die auf einmal zum Knutschen begonnen und der Freund von unten schaut nur so und was geht hier ab?
Krass,
und die ganze Meute dahinter hat gegrölt.
Ja, das kriegst du halt nur so hin.
Ja, das war echt abartig, war cool. Ja,
ja, das ist geil.
Ja, ja. Nee, aber da glaube ich schon, dass das so ein ein spannender Punkt wird, wo es da hingeht. Ja? Mhm. Also wie viel oder ob es da vielleicht, glaubst du, das ist auch wieder mal so ein bisschen, ich meine, manchmal hat man so das Gefühl, dass jetzt irgendwie dieser Hype ein bisschen abschwächt von der AI, weil manche jetzt draufkommen, okay, gut, gewisse Sachen wird es noch ein bisschen ja. dauern oder wird es auch mal zurückschlagen, zu sagen, okay, manche Sachen möchte ich vielleicht zukünftig
mit gar nicht. Sicherheit. Es wird auf jeden Fall, gibt es ja jetzt schon Anti-KI-Bewegungen, da bin ich mir sicher. Und es gibt auch bestimmt Sachen, wo man es einfach nicht benutzt. Aber so Fleißarbeiten. Ich sag dir ein Beispiel. Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Morgen ist das Event auf der Wiesn von der Bits und Brezels und da gibt es die Table Captains. Und da hast du halt jetzt eine Liste von 180 oder 200 Menschen, die interessant sein könnten unter Umständen. So, jetzt habe ich aber keine Zeit, mich da durchzulesen und jeden Einzelnen anzuschauen und zu schauen, ob der für mich jetzt relevant ist. Dann bin ich hergegangen, ich bin ja Entwickler, ja. Dann habe ich mir den Quellcode, den HTML-Quellcode kopiert mit den ganzen Profilen und da stehen dann der Name und der Firmenname drin. Und dann habe ich das bei Claude reingepastet und habe gesagt, also Achtung, du hast hier ein HTML, da stehen potenziell interessante Menschen drin, mit denen ich mich treffen kann. Ich habe die Möglichkeit, die zu treffen. Erstell mir bitte eine Top-10-Liste aus denen, passend zu unserer aktuellen unserem aktuellen Unternehmensstatus. Und das habe ich halt in unserem Datenraum gemacht, wo ich relativ viel Information schon geteilt habe. Und dann kam tatsächlich einfach 2 Sekunden später die Antwort mit den Top-10. Cool. Das war so geil, weil da waren dann Leute dabei, mit denen hätte ich mich niemals getroffen. Und da war aber immer eine Begründung dabei, eine kurze. Der ist wirklich interessant, weil. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt richtig cool. Jetzt habe ich tatsächlich 2 Leute aus den Top-10 da gebucht.
Ja, cool.
Ja, das war dann schon super. Und sowas hast du halt früher eine Assistenz gegeben.
So, ja, ne? da bin ich absolut bei dir. Also ich finde das ja auch super, was wir alles machen können. Ja. Also, ja. Ich finde es aber immer nur spannend, nochmal zu sagen, hatte ich erst unlängst auch ein paar Podcast-Aufnahmen jetzt, wo es dann heißt, okay, zukünftig wird alles nur noch so passieren, ja.
Ja, das glaube ich nicht.
Und das, ja, und da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Wenn es geht und ich kann dann, sag ich mal, mir schön die Plauze sonnen lassen und Kaffee so. Trinken in der Sonne und kriege dann mein Geld.
Ja.
Fair enough, ja, dann ist es okay.
Aber wäre das was für dich?
Ja, weiß ich nicht.
Mir wäre es halt schon langweilig. Ich will schon was machen, gell.
Ja, aber ich mache dann das, worauf ich Bock. Ich meine, mache ich jetzt schon auch, ja.
Aber da sind wir dann wieder beim bedingungslosen Grundeinkommen.
Ja.
Bringt uns das vielleicht dahin? Also wir müssen dann natürlich auch irgendwie über eine Sozialabgabe für KIs, über eine Steuer nachdenken unter Umständen. So wie es ja auch schon die Robotiksteuer im Gespräch war. Wenn du halt 10 Arbeitsplätze ersetzt, dann musst du halt auf einen trotzdem noch Sozialabgaben zahlen oder irgendwie sowas. Extrem schwer zu messen, vor allem bei Unternehmen, die wachsen. Wie willst du das da irgendwie messen? Aber ja, da muss man irgendwie Modelle finden. Und dann haben auf einmal die Menschen wirklich die Möglichkeit, das zu tun, worauf sie Lust haben und nicht, was sie vielleicht aufgrund von einem gesellschaftlichen Druck oder familiären Druck sich überlegt haben. Das wäre natürlich schön, wenn einfach jeder die Arbeit machen kann, auf die er Lust hat. Und ich glaube, diese 2-3% von Menschen, die einfach überhaupt gar keinen Bock haben, irgendwas zu machen und einfach nur rumhängen, die hast du halt immer und die wirst du aber in jedem System haben.
Sie wie in jeder Change-Kurve, die hast du.
Das ist einfach auch okay.
Ja,
das muss eine Gesellschaft auch aushalten.
Ja.
Deswegen, ich bin auch überzeugt davon, dass die Mitarbeiter, die für Hartz-IV-Sanktionen eingesetzt werden, wenn man die für was anderes einsetzen würde, dann wird Deutschland unterm Strich deutlich besser gehen, als wenn man jetzt die Leute da verfolgt und die sanktioniert, weil sie irgendwelche Regeln nicht befolgen.
Ja.
Weil es dieser Kontrollmechanismus Geld kostet, das kommt da nicht wieder rein.
Ja, von mir können es die auch noch lassen, aber die sollten andere behördliche Prozesse auch noch. Das ist wär auch so nicht mehr. Aber du hast gerade gesagt, KI-Steuer ist natürlich so ein Thema.
Ja, oder überhaupt mal Steuer von amerikanischen Großunternehmen. Das wäre ja der Wahnsinn.
Auf das wäre, wollte ich gerade raus, ja. Auch europäisch gesehen, ja, das irgendwie zu, wie siehst du das?
Ja, also ich glaube halt schon, dass die EU-Kommission da jetzt gerade eingeknickt ist, was die Zölle angeht und dass man sich halt gerade momentan nicht so richtig traut, da auf die Kacke zu hauen. Aufgrund von Angst vor Rache, wirtschaftlicher irgendwie Wirtschaftsdruck. Aber natürlich versteht es kein Mensch, warum jetzt ein Amazon oder ein Apple oder wie sie alle heißen in Europa einfach nicht richtig Steuern bezahlt. Und was wir für Probleme lösen könnten mit dem Geld, das wäre ja fantastisch. Also ich bin da schon ganz stark dafür, dass man das richtig macht.
Naja, bin ich bei dir. Ja, spannendes Thema. Ich glaube, das ist auch ein Thema, worüber wir relativ lange philosophieren könnten. Hast du 3 Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest? 3 Learnings beruflicher oder privater Natur? Du kannst es dir aussuchen.
Ja, ich habe auf jeden Fall 1. Das ist aber so ein bisschen so eine Plattitüde. Aber hör einfach nicht drauf, wenn andere Leute dir sagen, du kannst was nicht machen. Weil sonst würden wir heute nicht so viele Fotoboxen vermieten, weil das ist ja alles nur ein Trend. Und jetzt wart's ab, in 3 Jahren gibt's keine Fotoboxen mehr. Es
heiratet doch bald keiner mehr.
Genau, ja. Also was wir da insbesondere so von Bankern gehört haben früher, das war schon, wenn wir da drauf gehört hätten, dann ja, würden wir heute wahrscheinlich noch Agenturgeschäft machen. Das finde ich wichtig. Also na, steh zu deinen Überzeugungen und zieh's halt einfach durch und find's halt selber raus, ob es funktioniert. Aber lass dir nicht von jemandem, der sich gar nicht auskennt, sagen, dass es ein Trend ist oder dass es nicht funktioniert. Das ist, finde ich, ein wichtiges Learning. Dann das Zweite, das hatten wir vorhin schon, hör auf deinen Bauch. Wenn es noch so gut aussieht und glänzt und sexy ist und dein Mitarbeiter vor dir sitzt, der quasi ja perfekt passt, 120% auf dein Profil, aber du hast ein Krummeln im Bauch und ja, hör auf das Krummeln. Mach's nicht. Ja, stell die Person nicht ein. Ja. Zweimal schiefgegangen. Ist nicht gut. Sollte man wirklich nicht machen. Und das dritte Learning, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ja, sei halt mutig. Wir waren extrem mutig. Wir sind im 2. Jahr schon ins Ausland expandiert und hätte man nicht machen müssen, weil der deutsche Markt hat genug hergegeben. Aber es hat sich, wir wurden dafür belohnt. Während Covid, während es allen anderen noch richtig schlecht ging. Ich meine, uns ging es auch noch schlecht, aber nicht richtig schlecht. Aber wir konnten quasi schon nach Frankreich wieder Fotoboxen versenden, weil die französische Regierung viel früher aufgemacht hat als die deutsche und die österreichische. Und dafür wurden wir wirklich belohnt für diesen Mut, da früh rauszugehen. Und man lernt auch so wahnsinnig viel, auch nochmal aus anderen Ländern. Hm. Und wenn man Europa gemeistert hat, dann kriegt man USA auch hin.
Ja. Große Unterschiede gewesen?
Zwischen Europa und USA? Nee, dadurch, dass wir im B2C sind, nicht so arg tatsächlich, also was die Vermarktung angeht. Klar, also man lernt da immer wieder Sachen. Also man sieht, Menschen haben im Schnitt wahrscheinlich 30.000 ungelesene E-Mails in ihren E-Mail-Programmen auf dem Handy, was einen verrückt macht, wenn man drauf schaut. Und aber das zeigt einem einfach schon, man muss da viel lauter sein, man muss viel E-Mails viel öfter schicken, damit sie überhaupt wahrgenommen werden. Aber das sind wirklich eigentlich schon so fast so technische Details, finde ich, wie man so ein CRM richtig bespielt. Mhm. Aber ja, also in der Kommunikation gibt es Unterschiede. WhatsApp existiert halt nicht. Aber das sind jetzt keine großen Learnings. Ich glaube, im B2B ist es viel komplexer.
Mhm. Okay. Ja, spannend. Also für mich war es auch super spannend zu sehen oder zu hören und zu erfahren, wie ihr das eigentlich aufgebaut habt. Ja. So aus dem, okay, wir probieren mal und dann hochziehen und dann irgendwie gesagt habt, okay, wir machen das lieber selber, weil es uns gewisse Flexibilität gibt. Vor allem die Qualität bei euch ja auch entscheidend ist. Das ist auch nochmal wirklich ein spannender Punkt, ja, wo ich sage, okay, gut, mag in anderen P2C vielleicht nicht einmal so krass sein wie bei euch, weil es ist der Moment des Lebens, ja, für viele, ja, für manche auch nur einmal, für manche auch mehrmals,
genau.
Ja, aber egal wann, es ist dann immer der Moment des Lebens.
Absolut.
Und wenn der halt dann nicht funktioniert, dann ist das halt echt mies und kann sehr, sehr schnell negativ umschlagen.
Ja.
Dass ihr auch, sag ich mal, mit Hausverstand an das ganze Thema drangegangen seid und ihr euch echt auch wirklich einen Wettbewerbsvorteil herausgearbeitet habt gegenüber der Konkurrenz. Mhm. Und jetzt 2016 innerhalb von 9 Jahren auf 20 Millionen skaliert und Europa und Amerika bespielt, Hut ab, sehr, sehr cool. Ja. Und da auch, wie gesagt, diese logistischen Themen zu machen. Ja, ich muss mal vorbeikommen, habe ich eh schon gesagt.
Ja.
Interessiert mich und da bin ich echt gespannt.
Ja.
Ja, Philipp, du, danke, dass du vorbeigeschaut hast.
Danke dir.
Danke, du hast quasi hier diese Ecke jetzt hier auch eingeweiht, jetzt wo sie mehr als so rudimentär ist, ja, jetzt schon mit Pflanzen, mit Licht und
schön,
so weiter.
Ist auch gemütlich.
Ja. Danke fürs Vorbeischauen und ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt noch ein Bier und gehen was essen und lassen den Abend ausgehen, können noch ein bisschen philosophieren über KI-Steuer oder über die Ärzte.
Ja, sehr gern. Alles klar, cool.
Und so weiter. Und ja.
Super gut. Vielen Dank fürs Gespräch. Spaß gemacht.
Sehr gut. Bis bald.
Alles klar. Ciao.
Das war das Interview mit Philipp Schreiber von Crew. Infos zu Philipp, Crew und seiner Band APO findet ihr in den Shownotes. In 2 Wochen geht's dann weiter. Bis dahin, alles Liebe und bleibt gespannt, was kommt.